Einen schönen guten Tag wünsche ich euch zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Mittwoch, der 28. August und ich bin Matthias Dersch, der ehemalige, wie mich mein KMD-Kollege Mario Krischel, Grüße an der Stelle, so nett betitelt hat in der gestrigen Folge. Ja, und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe mir zur Verstärkung heute deshalb mal Sebastian Wolf dazu geholt, meinen Reporterkollegen aus dem D-Team des Kicker. Hallo Sebastian.
Hallo Matthias.
Wir beide wollen heute natürlich ein bisschen reden über den Restart der deutschen Nationalmannschaft nach der Heim-EM. Morgen nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Nations League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande. Und wenn wir mal direkt in den Kader reingehen, Sebastian, ich war gestern in Münster, habe mir dort das Pokalspiel der Preußen gegen Stuttgart angesehen. Und ja, jetzt kann man sagen, David gegen Goliath, Vizemeister der Bundesliga gegen den Zweitliga-Aufsteiger, klare Sache und so, alles klar. Aber wenn ich mir da anschaue, wie Angelo Stiller im zentralen Mittelfeld des VfB gespielt hat, da muss ich sagen, der muss unbedingt dabei sein bei der Neustrukturierung des deutschen Mittelfelds. Gehst du da mit?
Angelo Stiller ist fraglos ein Kandidat. Julian Nagelsmann hat das ja auch schon unmittelbar nach dem Ausscheiden damals in Herzogenaurach nach dieser bitteren Niederlage gegen Spanien gesagt, als es darum ging, welche Spieler reinrucken könnten. Da ist Angelo Stiller ein Kandidat, sicherlich dann irgendwann auch Alex Pavlovic. Ja, gerade in der Mittelfeldzentrale ist Bedarf nach Gündogan, nach Kroos. Da gibt es den einen oder anderen Kandidaten.
Ja, du sprichst es an. Es sind ja einige Lücken zu stopfen in der Nationalmannschaft. Du hast jetzt Kroos und Gündogan gerade schon erwähnt, die zurückgetreten sind. Manuel Neuer ist auch noch zurückgetreten. Auch Thomas Müller steht nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem kann man, glaube ich, festhalten, das sind alles vier wichtige Stützen gewesen. Aber es wird jetzt keinen radikalen Umbau geben, oder?
Also es stellt sich so dar, dass natürlich Fußball Deutschland nicht vor dem Zusammenbruch steht mit diesen vier Namen. Und dennoch sind das natürlich vier Spieler, die nicht nur nach außen das Gesicht der Nationalmannschaft über viele Jahre geprägt haben, sondern die natürlich auch hierarchischen, unheimlich großen Stellenwert hatten und die auch während dieser EM sicherlich ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass das Gefüge in sich so gut funktioniert hat. Ein paar Spieler, die ja zuletzt schon reingerochen haben vor der EM, während der EM, die sind sicherlich jetzt Nachfolgekandidaten für diese Spieler. Auch im Tor wird es ja keinen ganz neuen Namen geben. Deswegen denke ich, genau wie du sagst, den ganz großen Umbruch wird es nicht geben, obwohl vier Eckpfeiler wegbrechen.
Ja, wenn wir mal detaillierter draufschauen und die einzelnen Mannschaftsteile durchgehen, das ist schon angesprochen, im Tor wird ein alter Bekannter auf Manuel Neuer folgen, das ist Marc-André ter Stegen. Das ist auch, würde ich sagen, die einzig logische Konsequenz aus den letzten Jahren.
Das ist eine total logische Konsequenz. Marc-André ter Stegen hat zuletzt ja eigentlich schon mehr als die Rolle des Ersatzmannes gehabt. Er hat in diesen anderthalb Jahren, die Manuel Neuer weg war, durchweg starke Leistungen gebracht. Das hat ihn eigentlich unterschieden von dem Marc-André ter Stegen der Vorjahre, wo man ihm immer bescheinigt hat, ja, top im Club, aber im DFB-Trikot kriegt er es nicht so transportiert. Das, finde ich, ist schon längst eigentlich Vergangenheit. Es gab nicht wenige, die gedacht haben, ja, eigentlich hätte er es verdient, auch schon die EM zu spielen. Insofern ist es nur logisch, jetzt da Manuel Neuer den Weg freimacht, dass Marc-André ter Stegen die logische und sicherlich auch die würdige neue Nummer 1 ist.
Die Abwehr können wir überspringen, da wird es keine Änderungen geben, zumindest keine großen. Im Mittelfeld dagegen müssen Kroos und Gündogan ersetzt werden. Wir haben gerade schon die Namen Stiller und Pavlovic mal in den Raum geworfen. Du hast auch bei beiden gesagt, die wachsen vielleicht in die Rolle des Startelfspielers hinein, aber Stand jetzt sind sie es ja noch nicht. Ich glaube, das kann man festhalten. Wer von denen, die vielleicht zuletzt dabei waren, kommt denn für die Rolle in Frage?
Naja, Pascal Groß war ja eigentlich während der EM auch mal schon so dieser Hintermann. Kann die Achterrolle spielen, kann die Sechserrolle spielen, kann das Bindeglied spielen. Er zeigt es jetzt in Dortmund. Man hat ihn jetzt quasi als deutscher Fußballfan immer vor Augen, jeden Samstag oder Sonntag. Und das ist sicherlich ein Kandidat, der jetzt reinrutschen kann als Stammspieler. Eine Möglichkeit ist sicherlich auch, dass Joshua Kimmich wieder mehr in die Mitte rückt, wie im Verein. Ja, es gibt auf dieser Position Umbesetzung, aber nicht zwingend Not.
Ja, du hast den Namen Kimmich schon erwähnt gerade. Neben vielen sportlichen Fragen muss Nagelsmann ja auch noch die K-Frage beantworten. Der bisherige Kapitän Ilkay Gündogan steht nicht mehr zur Verfügung. Ein neuer muss her und ich behaupte, es kann nur einen geben. Und das ist eben genau der Kimmich.
Kimmich war Stellvertreter. Kimmich hat 91 Länderspiele. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob Toni Rüdiger auch eine Möglichkeit wäre. Aber ich wäre da bei dir und würde auch für mich dem anschließen und denken, dass Joshua Kimmich einfach auch mit seiner Art zu führen, mit seiner Art voranzugehen, ein würdiger Kapitänsnachfolger wäre.
Jetzt können und wollen wir nicht über Thomas Müller hinweggehen. Der hat zwar bei der Euro bereits sportlich nur eine Nebenrolle gespielt, würde ich sagen, eingewechselt worden, aber er war jetzt nicht derjenige, der wirklich dran war an der Startelf. Aber er war natürlich fürs Teamgefüge unglaublich wichtig. Wie glaubst du denn, ist diese Leerstelle abseits des Feldes zu füllen mit den Kandidaten, die da so rumlaufen?
Naja, Thomas Müller wird ja in der Öffentlichkeit oft so als der gute Laune-Onkel wahrgenommen. Und ich denke, dass das beileibe nicht alles ist, was es zu ersetzen gilt. Er war ja auch einfach ein Typ, der im Training vorweg marschiert ist, der, glaube ich, eine Mannschaft innerlich anzünden konnte und einfach angetrieben hat. Und ja, die Rolle des guten Laune-Onkels könnte womöglich Dennis Undaf ausfüllen. Der hat ja bei der EM schon das ein oder andere Bewerbungsschreiben eingereicht. Aber natürlich ist es mehr, dass es zu ersetzen gilt bei Thomas Müller.
Ein wichtiger Punkt bei dieser Neustrukturierung der Nationalmannschaft ist für mich auch der Bundestrainer selbst. Der hatte ja vor der Euro diese Rollengespräche geführt und da war ja alles auf diese Euro ausgerichtet. Jetzt hat man ein Fernziel mit der WM in 2 Jahren, man hat vorher die Nations League, man muss auch noch die WM-Quali spielen. Inwieweit muss er sich denn und seine Herangehensweise vielleicht jetzt auch anpassen?
Ich glaube, für Julian Nagelsmann beginnt jetzt fast ein neuer Job. Als er angetreten ist im vergangenen Herbst, da war dieses Projekt EM, sein Vertrag war ja zunächst auch nur bis dahin befristet und er war irgendwie ein Projektarbeiter, der ganz viele Spieler ja auch hatte, aus denen er was formen musste. Er hat das mit diesen Rollengesprächen herausragend gut gemacht, aus meiner Sicht. Aber jetzt ist es ja nicht nur dieses Projekt, jetzt ist es, wenn man so will, ein Langzeitprojekt. Es ist viel Zeit, es sind Talente wie Gruder, wie Reitz, die es einzubauen gilt, neben Stiller, Pavlovic. Also er kann jetzt eigentlich noch viel mehr als Fußballlehrer wirken und diese Mannschaft nach seinen Vorstellungen noch mehr formen als in diesem Kurzzeitprojekt bis zur Heim-EM.
An letzter Stelle mal noch ein Hot-Take von mir. Wenn wir mal auf die Namen gucken, die da so gespielt werden aktuell. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Nadim Amiri von Mainz eine Einladung bekommt. Ich finde, der hätte es auf jeden Fall verdient, nicht nur aufgrund seines Treffers am Wochenende. Auf welche Überraschung tippst du denn?
Naja, Brian Gruder, Rocco Reitz habe ich gerade schon erwähnt, die waren ja jetzt auch schon mal im Dunstkreis vor der EM dabei. Das wären aus meiner Sicht Kandidaten, auch wenn es vielleicht dann gar nicht mehr die ganz großen Überraschungskandidaten sind, die ich mir vorstellen könnte, dass die dabei sein werden.
Ja, vielen Dank für den Moment, Sebastian. Und jetzt kommen wir zu den News des Tages. Die Gerüchteküche, die brodelte ja eigentlich permanent rund um die Personalie Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen. Der Angreifer hatte Interesse geweckt, unter anderem bei Clubs aus dem Mittleren Osten, aus Saudi-Arabien, aus Katar. Doch jetzt kurz vor dem Ende der Transferperiode im Sommer ist klar, nach Kicker-Informationen, dass Marvin Ducksch den SV Werder nicht verlassen wird, sondern weiterhin für den Bundesligisten auf Torejagd gehen wird. Einen Abgang dagegen wird es noch bei Borussia Dortmund geben. Mittelfeldspieler Salih Özcan steht kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Er hat sich schon von seinen Teamkollegen in Dortmund verabschiedet und sich auf den Weg nach Wolfsburg gemacht. Dort soll er erstmal 1 Jahr ausgeliehen werden. Medizincheck und Unterschrift stehen noch aus, dürften aber in Kürze erfolgen. Mario Vuskovic ist gestern vom Internationalen Sportgerichtshof Kass für 4 Jahre wegen Epo-Dopings gesperrt worden. Der HSV-Verteidiger war im September 2022 positiv auf Epo getestet und danach bereits ab dem darauffolgenden November gesperrt worden. Der Kroate hatte vom ersten Tag an seine Unschuld beteuert und sogar mehrere Lügendetektorentests gemacht und diese auch bestanden. Dennoch sperrte ihn nun der Kass bis zum November 2026. Ja, und wenn wir unseren HSV-Experten schon hier in der Sendung haben, dann gib uns doch bitte eine kurze Einschätzung dazu, Sebastian.
Ja, für den HSV und für den Spieler ist das ein Schock, was der Kass am Dienstag entschieden hat. Wobei klar war, es gibt nur Hop oder Top. Der DFB hatte ja zunächst eine 2-Jahres-Sperre verhängt, die eigentlich nach den Richtlinien der NADA und WADA nicht vorgesehen ist bei Epo-Doping. Da gibt es halt nur 4 Jahre. Also nach dieser 2-Jahres-Sperre haben dann sowohl Vuskovic und der HSV als auch die NADA und die WADA Einspruch eingelegt. Der Fall ist sehr diffizil. Es gibt ja nicht nur diese Lügendetektoren-Tests, es gibt Hautscreening, es gibt Nachweise, dass ein weiterer Test negativ war. Also es gibt viele Zweifel. Der Spieler hätte sich auch am Anfang auf so eine Art Deal einlassen können, dass wenn er sich schuldig bekennt, das hatte der DFB ihm am Anfang mal angeboten, dass man dann vielleicht da irgendwas mit der Sperre machen kann. Er hat immer seine Unschuld beteuert. Natürlich steckt keiner drin, man weiß es nicht, aber diese 4 Jahre ist natürlich ein harter Schlag, gerade auch für den Spieler selbst. Er darf ja auch kein Fußballtraining absolvieren, organisiert. Das heißt, wie es mit seiner Karriere weitergeht, ob seine Karriere weitergeht, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht Monaten klären. Sein Vertrag läuft bis 2025. Du hast es gerade gesagt, die Sperre ist bis 2026. Und es ist völlig offen, wie das weitergeht.
Zum Abschluss bleibt mir noch der Hinweis darauf, dass morgen nicht nur der Kader der Nationalmannschaft bekannt gegeben wird, sondern am Abend auch die neue Champions League ausgelost wird. Auf welchen Gegner die 5 deutschen Teams treffen werden, das erfahrt ihr natürlich dann in der Kicker-App. Und damit bin ich raus für heute und gehe wieder in den ehemaligen Status über. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 12 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. dem neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.